Kennen Sie noch dieses alte Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr? Sollten Sie das Sprichwort noch kennen, vergessen Sie es, es stimmt nämlich nicht. Und ich liefere Ihnen jetzt den lebenden Beweis dafür. Der heißt Nikolaus Gelbke und er ist mit 63 Jahren Jazzmusiker geworden. Nicht, weil er unbedingt noch beweisen wollte, dass er ein großer Saxophonist werden kann, sondern aus Neugier und weil er Spaß am Spielen hat. Und erst mit Mitte 50 hat er überhaupt angefangen, Saxophon zu lernen, zunächst als Ausgleich zu seinem beruflichen Leben. Der Meeresbiologe ist der Gründer der Zeitschrift Mare, die er im eigenen Verlag herausgegeben hat und deren Chefredakteur er auch war. Das hat ihn auch viele Jahre erfüllt, aber insgeheim hatte Nikolaus Gelbke einen ganz anderen Traum und der hieß, einmal ein Musikalbum von der Idee bis zur Fertigstellung zu begleiten, den gesamten Entstehungsprozess. Und diesen Traum hat er sich jetzt erfüllt. Das fing zuerst mal natürlich ganz leise an, mit Melodien, die ihm beim Spazierengehen am Meer eingefallen sind. Die hat er auf dem Handy aufgenommen. Dann hat er sich auch mal mit anderen Musikern getroffen, hat mit ihnen zusammen gespielt, irgendwann auch öffentlich. Und jetzt kommt das Debütalbum raus, aufgenommen an einem außergewöhnlichen Ort am norwegischen Meer. Herzlich willkommen, Nikolaus Gelbke.
Hallo.
Herr Gelbke, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten eigenen Musikalbum. Noch ist es nicht raus, aber Sie kennen es natürlich schon. Wie fühlt sich das jetzt an?
Surreal auf jeden Fall. Surreal, weil es ja so nie geplant war. Ich hatte ja wirklich nur die Idee, einen Prozess kennenzulernen. Ich bin eigentlich immer an Prozessen interessiert und nicht an einem Ziel, sondern irgendwie auf dem Weg dahin. Das ist immer viel spannender. Und mich hat einfach interessiert, wie ist es, wenn ich nur eine Melodie vor mich hin summe und anschließend ist es irgendwann professionell aufgenommen und digital oder auch als Schallplatte verfügbar. Diesen Prozess wollte ich kennenlernen. Was bedeutet das? Was macht der Prozess mit einer Melodie? Also wenn Taylor Swift irgendwas vor sich hin singt und anschließend ist es auf Platte. Also jetzt ohne mich mit Taylor Swift zu vergleichen. Aber das wollte ich kennenlernen. Was steckt dahinter?
Ihr Wunsch war es ja, die komplette Entstehung mitzumachen, von der ersten Idee bis dann zur fertigen CD. War denn der Prozess auch so, wie Sie sich das vorgestellt und auch erhofft haben, oder war es auch ganz anders?
Er war in der Komplexität, so wie ich es mir erhofft hatte, aber in Details hätte ich das nie erwartet. Also ich habe mir viele Sachen viel einfacher vorgestellt oder gar nicht vorgestellt, weil ich sie gar nicht kannte. Also zum Beispiel das Notieren zuerst mal, das ist ja der erste Schritt, wenn man eine Melodie im Kopf hat. Das ist von den Tönen her, wenn man das aufschreibt, mit Noten gar nicht so schwierig. Aber das rhythmisch so hinzubekommen, wie man es wirklich gerne hätte, das habe ich unterschätzt zum Beispiel. Mhm. Und das eine, was ich überhaupt nicht konnte und bis heute nicht kann, sind komplexe Akkorde über diese Melodie zu schreiben. Da hat mir die Pianistin Anja Mohr geholfen, die hat das übernommen. Die hat aber auch Kompositionslehre studiert. Das ist etwas, ich habe es zwar auch versucht jetzt mal ein bisschen, aber das konnte ich nicht alleine. Und das sind so Sachen, da hatte ich vorher keine Ahnung. Also ich weiß natürlich, was Akkorde sind und alles, aber die richtig guten, gut klingenden, muss man sagen, Akkorde zu finden, das war mir nicht möglich. Und das macht einen großen Unterschied aus, weil die Akkorde dem Ganzen eine ganz eigene Stimmung natürlich erst verleihen.
Wie lange hat es denn gedauert von der Idee bis jetzt zum fertigen Album? So grob.
Grob anderthalb Jahre.
Ah ja. Das Album heißt Ålesund 63. Das deutet auf den Ort hin, wo es entstanden ist. Dieser Ort liegt in Norwegen. Was ist das für Sie für ein Ort und warum waren Sie zur Aufnahme ausgerechnet dort?
Das ist ganz interessant. Ich habe mal Fotografien und einen Text in die Hände bekommen über einen Trompeter, Nils Petter Molvær. Das ist einer der berühmtesten Jazz-Trompeter in Norwegen. Und der ist auf der Nachbarinsel geboren und groß geworden. Ålesund selber liegt auch auf einer Insel. Es sind alles ganz, ganz, ganz viele Inseln an der Atlantikküste bei Norwegen. Und auf einer weiteren kleinen Insel, auf Giske, befindet sich ein Tonstudio, das Ocean Sounds Recording Studio. Und dort hat Nils Petter Molvær viele Alben aufgenommen. Das habe ich gelesen und habe Fotos dazu gesehen, dachte, das ist ja ein magischer Ort für ein Tonstudio, weil das liegt 5 Meter vom Meer weg, ist umspült von diesem schon fast arktischen Meer, liegt da ganz einsam, so ein kleines Häuschen am Meer. Und da kam eigentlich der Wunsch erst auf, zu sagen, da muss man was aufnehmen, das inspiriert einen doch. Also wenn man da nicht inspiriert ist, wo dann? Und daher kam das. Und dieses Tonstudio, das haben wir erst, als wir dann hinfuhren und eine Woche dort lebten. Das ist ein Residential Studio, das heißt, sie wohnen richtig eine Woche dort, ganz allein. Toningenieur ist dann tagsüber da, nachts weg. Und wenn man dann vor Ort ist, das haben wir vorher nicht gewusst, dann haben wir erst festgestellt, dass es eins der 10 bedeutendsten Tonstudios der Welt ist, also wo viele, viele Größen schon aufgenommen haben. Das heißt, das Equipment ist auch hervorragend, es ist unglaublich gut ausgestattet. Der Toningenieur hat schon Coldplay aufgenommen, also da steht eine unglaubliche Professionalität dahinter. Und das kommt dann noch zu diesem magischen Ort hinzu.
Und die 63 nach Ålesund, das war jetzt der Ort, das ist jetzt Ihr Lebensalter im Moment?
Ich dachte, ja, das war eigentlich nur so aus dem Scherz geboren, weil ich an Adele dachte, die nur ihre Alben nach ihrem Alter benannt hat. Und dann dachte ich, so ein hybrider, schlechter Humor, der passt.
Ich finde es cool, es klingt cool, ja.
Ich dachte auch, die Zahl ist immer gut.
Sie haben ja die Stücke selbst komponiert und Sie spielen das Saxophon in der Aufnahme und das finde ich außergewöhnlich, denn das hat jetzt schon was mit Ihrem Lebensalter zu tun. So lange spielen Sie ja noch gar nicht, erst seit knapp 10 Jahren. Ich habe es schon angedeutet, mit Mitte 50 haben Sie angefangen. Ist das Ihre Liebe zum Saxophon, ist das eine junge Liebe also oder hat Sie das Saxophon eigentlich schon immer gereizt?
Nein, ich habe eigentlich immer Klavier ein bisschen gespielt, mein Leben lang, also nicht gut, das hat mich hingeklimpert. Wie bedeutet Musik, wie vielen anderen auch Musik etwas bedeutet? Ist wichtig, aber es erfüllt nicht mein Leben. Aber ich hatte plötzlich die Idee, als ich einen meiner Söhne mal im Schulorchester hörte, da dachte ich, eigentlich wäre es doch cool, wenn du das mal ein Instrument lernen würdest, das vielleicht auch ganz gut für dein Hirn gegen Demenz. Und ist es ganz gut, wenn man ein Instrument lernt, mit dem man vielleicht auch soziale Kontakte pflegen kann im Alter. Das war also eigentlich eine Altersvorsorge. Die Idee hatte ich im Auto auf dem Rückweg und habe dann gleich am gleichen selben Abend noch ein Saxophon online bestellt. Und Saxophon einfach, weil das finden ja viele cool. Ich mag den Sound, wie viele andere auch. Ich hatte vorher überhaupt keinen Bezug dazu. Und das kam wirklich mehr so aus Vorsorgegründen fürs Alter. Und habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass mir das Instrument insofern wahnsinnig Spaß macht, weil es sehr nah am Singen ist. Also so ein Holzblasinstrument ist ja was sehr Körperliches auch. Und das hat mir von Anfang an sofort viel mehr Spaß gemacht, als ich eigentlich dachte.
Mhm. Und war es Ihnen immer klar, dass Ihr Album jetzt ein Jazz-Album sein soll?
Ja, weil beim Saxophon ist es sehr schnell, dass man eigentlich nur noch beim Jazz ist. Natürlich gibt es auch Saxophon für klassische Musik und teilweise auch für Popmusik, sehr selten im Grunde genommen. Es ist ein ganz klassisches Jazzinstrument und wenn Sie Saxophon improvisieren oder so, dann kommt man ganz schnell auf die großen Jazzgrößen und auf die sagen wir mal, auch die sehr komplexe musikalische Theorie dahinter. Das ist ein Teil dessen, was die Herausforderung ist bei diesem Instrument, ist im Grunde genommen auch die ganze Musiktheorie, die hinterm Jazz steht. Und das ist natürlich auch sehr faszinierend und auch, muss man sagen, da muss man auch viel lernen.
Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag und da habe ich heute Nikolaus Gelbke zu Gast. Er ist ein junger Saxophonist, obwohl er selbst gar nicht mehr so ganz jung ist. Er ist etwas über 60, aber Saxophon spielt er erst seit knapp 10 Jahren. Sein Leben war bis dahin vor allem vom Meer geprägt. Nikolaus Gelbke ist studierter Meeresbiologe und hat auch lange Jahre die Zeitschrift Mare herausgegeben. Und das Meer begleitet ihn auch in seiner Musik, denn sein erstes Album, das im November erscheint, ist in Norwegen am Meer entstanden. Das Meer als vertraute Konstante in Ihrem Leben, Herr Gelbke, hat Ihnen das über Ihre Anfängerzeit als Musiker geholfen?
Nee, das Meer hat mir eigentlich beim Saxophon selber nicht geholfen. Ich glaube, beim Komponieren sicherlich auch und beim Spielen. Wenn man inspiriert ist an einem, also ich fühle mich sehr inspiriert von einem Ort, oder beeinflusst von einem Ort, wenn ich übe oder spiele. Und wenn Sie dabei das Meer im Blick haben, vor allem das nordische Meer, wenn Sie dann dieses wilde Meer um sich herum haben, dann, also mit mir macht das dann was, gerade bei der Improvisation, aber auch bei der Melodieentwicklung. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Dieser nordische Jazz, der mit Gabarek angefangen hat, im Grunde genommen, den mögen sehr, sehr viele. Und das liegt vielleicht auch in der Sehnsüchtigkeit oder der Sehnsucht dahinter, die dieser nordische Jazz ausstrahlt. Und diese Sehnsucht, ich glaube, die hat viel mit dem Meer zu tun, die hat viel mit dieser Wildheit und der Einsamkeit der Fjorde des Nordens zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Nach was sehnen Sie sich denn da? Nach der Einsamkeit? Sie leben ja auch ziemlich zurückgezogen mittlerweile in der Bretagne. Ist das die Sehnsucht, wo Sie hinzieht, so weit weg von allem? Ihr Leben war ja sehr viel vom Trubel auch bestimmt bis dahin.
Genau, also das ist schon etwas, was mich aber schon immer fasziniert hat. Ich habe immer gern Zeit auf dem Meer verbracht, also wenn es auch, wenn man ganz alleine ist. Und mich zieht es schon eher in die Natur und in die Einsamkeit, also richtig Natur, jetzt nicht Randgebiet. Auch wenn ich Stadt und Kultur benötige immer wieder. Aber das Meer selber oder überhaupt die Einsamkeit, das Zurückgezogen, das macht was mit einem. Ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass in eigentlich allen mir bekannten Religionen das Mönchsein auf die eine oder andere Art und Weise vorhanden ist und wichtig ist. Die Kontemplation, die dabei entsteht, das ist sicherlich etwas, was nicht zufällig auf der ganzen Welt immer wieder verbreitet war und ist. Und ja, das spüre ich auch, dass es mir Kraft gibt.
Sie sind ja kein Profimusiker, Herr Gelbke, aber Sie haben sich natürlich andere Profimusiker mit ins Boot geholt. Also für Ihre CD, für Ihr Album. Auf dem Album spielen Sie mit Anja Mohr, mit Georgi Kignatze und Ole Seimetz. Und Ihr Saxophonlehrer Lorenz Hagasner spielt auch mit, hat auch mitproduziert und er spielt auf zwei Stücken Tenorsaxophon. Ist er denn mit Ihnen, mit seinem Schüler, zufrieden?
Ich glaube, insofern kann ich das sogar sagen, weil ich gar nicht vorhatte, das Ganze als Aufnahme dann wirklich zu produzieren. Aber die vier MusikerInnen, die haben dann schon sehr stark darauf gedrungen, waren selber überrascht eigentlich, hatte ich das Gefühl, und sagten, das ist richtig gut geworden, das musst du auf den Markt bringen. Und Lorenz, mein Saxophonlehrer, hat sehr schnell danach auch gesagt, wollen wir nicht zusammen einen Gig in Birdland machen? Ich hab einen Termin bekommen, wir können auftreten in Hamburg, was ich sofort abgelehnt habe, weil ich das Geschiss habe. Das hätte ich nicht über meine Nerven gebracht. Aber daran habe ich schon gemerkt, dass ihnen das da auch Spaß gemacht hat. Und das war natürlich für mich total wichtig, dass das nicht nur extrem gute Profimusiker sind, sondern auch ja, sehr zugewandte, empathische Menschen, die auch sehr, sehr, sehr viel Geduld mit mir haben mussten. Also ich werde es nie vergessen, wenn der Bassist Georgi mich mal anguckte und sagte, wieso kannst du das nicht während Proben? Und ich dann sagte, weil ich eben kein Profi bin, Mann, ich kann das halt nicht. So, das war manchmal, stand das so im Raum natürlich, ne?
Aber ich höre schon, es hat Sie schon auch jetzt viel Mut gekostet, sich mit Ihrer Musik eben dem öffentlichen Publikum auch zu präsentieren. Wie gehen Sie damit um? Weil da wird ja auch Kritik kommen, wenn das Album dann raus ist.
Ja, das ist schon nicht ganz einfach. Und ich höre natürlich die ganzen Fehler. Ich finde auch, dass ich nicht immer gut spiele, nur dann war irgendwie kein Track mehr möglich oder sowas. Ich sage auch ganz gerne, ich finde das Album immer dann gut, wenn die anderen spielen, dann kommt dieses blöde Saxophon dazu. aber ich habe Respekt davor natürlich, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch nie behauptet, dass ich jetzt irgendwie ein guter Profi bin. Und ich versuche auch jetzt auf dem Album nicht möglichst virtuos zu sein, sondern möglichst bei mir zu sein. Und das hat vielleicht sogar Vorteile, weil dieses permanente, man muss virtuos auf sein Instrument sein, ist nicht unbedingt immer etwas, was HörerInnen genau möchten, sondern man möchte ja eigentlich ein Album genießen oder ein Stück. Und man muss leider sagen, dass ich gerade im Jazz teilweise schon auch immer wieder gezeigt werden muss von Jazzern, wie gut sie ein Instrument beherrschen. Und das ist ein bisschen, vielleicht auch teilweise ein bisschen anstrengend für die Zuhörer und teilweise auch nicht unbedingt genussfördernd.
Herr Gelbke, Sie haben am Anfang gesagt, es war der Prozess, der Sie interessiert hat. Jetzt ist das Album erstmal abgeschlossen. Sie sind 63, das ist ja noch, da ist man ja noch in der Blüte seines Lebens, würde ich sagen. Ich bin fast genauso alt. Was haben Sie denn jetzt für neue Pläne? Oder gibt es Pläne, die sich eben aus der Erfahrung dieses Prozesses ergeben? Wie geht's denn jetzt weiter, musikalisch oder eben auch ohne die Musik?
Das ist eine gute Frage. Also ohne Musik sicherlich nicht mehr. Das begleitet mich jeden Tag. Also bei mir ist das Üben ist ja im Prinzip der Hauptprozess. Und das ist jeden Abend. Also wenn ich nicht übe, dann habe ich schlechte Laune oder da fehlt mir was, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt aber eine interessante Frage, weil das ist schon ein bisschen Loch gewesen, nachdem das Album dann wirklich fertig war, in das ich gefallen bin und überlegt, was will ich eigentlich. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass ich durch das öftere Hören des Albums, weil wir es ja auch gemixt haben, also das Abmischen, da hört man ja wirklich jede Passage dutzende Male, habe ich plötzlich gemerkt, mich interessierten eigentlich weitere Formen, weitere Ideen des Musizierens. Und da sitze ich gerade dran. Ob das ein Album wird, weiß ich auch nicht. Aber es gibt schon jetzt neue Ideen für Musik, die weiterführen in meinen Augen, wo ich dann denke, ich möchte noch weitere Dinge ausprobieren, gerade im Arrangement, also gerade in dem Bereich, wie arrangiert man die Musik dann weiter, also nicht nur im Komponieren, sondern in dem Zusammenstellen, auch in der Post-Production, das heißt, was kann man noch dazu machen im Studio? Da gibt es Ideen, die mich sehr reizen und da sitze ich gerade dran, ob das was wird, weiß ich aber nicht.
Herr Gelbke, ich wünsche Ihnen für alles, was vor Ihnen liegt, ganz viel Erfolg und natürlich als erstes jetzt mal dann für das neue Album Ålesund 63. Das erscheint bei Hey Jazz, einem kleinen Kölner Label. Und ja, Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so einen tiefen Einblick in Ihr Schaffen gegeben haben.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.